Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 41. Stadtspaziergänge in Reykjavik und die wunderbare Welt der Orkney-Inseln. Ahoi, meine Lieben. Reykjavik, 24. Juli. Es ist 7.30 Uhr. Wir liegen den zweiten Tag in Islands Hauptstadt Reykjavik. Mit 103 Quadratkilometern ist Island nach Großbritannien die größte Insel Europas und verfügt über 3.700 Kilometer Küste. Über 60% der Isländer leben im Großraum um die Hauptstadt Reykjavik, der Rauchbucht. Hier setzte der Wikinger Ingólfur Arnarson von Norwegen im Jahre 874 zum ersten Mal seinen Fuß auf Island. Er hielt das Land für bewohnt, weil er Rauch aufsteigen sah. Heute haben hier die Universität, mehrere Hochschulen, Theater, Museen und Kultureinrichtungen ihren Sitz. Am 2. August 2011 wurde Reykjavik zur 29. UNESCO-Literaturstadt ernannt. Die Isländer lieben es zu lesen. Man kann auf den Spuren der Literaten durch die Stadt spazieren. Reykjavik verfügt über einen Hochseehafen, aber keinen Bahnhof, denn Eisenbahnen existieren in Island nicht. Die Wirtschaft dominieren Dienstleistungsunternehmen, Fischerei und Hightech-Industrie, darunter auch Gentechnik und Biotechnik. In die internationalen Schlagzeilen schaffte es die isländische Hauptstadt durch zwei Großereignisse. 1972 fand hier die Schachweltmeisterschaft statt, im Zuge derer sich der sowjetische Titelverteidiger Boris Spassky und der US-amerikanische Herausforderer Bobby Fischer das Match des Jahrhunderts lieferten. 1986 wurde Weltgeschichte geschrieben, als sich vom 10. bis zum 12. Oktober Ronald Reagan und Michail Gorbatschow zum Gipfeltreffen einfanden. Reykjavik ist das Herz Islands. Die Seele allerdings ist das weite, unberührte, karge und faszinierend schöne Land. Hinaus ins Land haben wir es gestern leider nicht geschafft, aber immerhin in die Stadt. Doch davor mussten wir noch eine Komödienprobe hinter uns bringen. Naja, jedenfalls waren wir gestern gegen 13.45 Uhr bereit rauszugehen. Das Schiff hatte um 13 Uhr angelegt und wir fanden uns in einer Menschenschlange wieder, die sich vom Ausgang bis hoch zur Rezeption zog. Eine gute Dreiviertelstunde mussten wir warten, bis der erste Schwung der Gäste draußen war. Dafür erwischten wir sofort den Shuttlebus in die Stadt. Es goss in Strömen den ganzen Tag. Nicht für eine Sekunde ließ der Dauerregen nach. Da waren wir echt dankbar für den kostenlosen Bus in die Stadt, der uns die gut 3 Kilometer vom Kreuzfahrthafen ins Stadtzentrum zur Harpa brachte. Direkt am Stadthafen liegt das Konzerthaus und Konferenzzentrum Reykjaviks, die Harpa, auf Deutsch Harfe. Es wurde am 20. August 2011 im Rahmen der Reykjavik Culture Night eingeweiht. Auf 28.000 Quadratmetern bietet es Raum für einen Konzertsaal mit 1600 Plätzen und weitere Konzert- und Konferenzräume. Die Architektur übernahm die Firma Henning Larsen Architects und Batterit. Die beeindruckenden Glasfassaden gestaltete Olaur Eliasson. Die Harpa ist der offizielle Sitz des isländischen Symphonieorchesters und der isländischen Oper. Der Bau wurde 2013 mit dem Mies van der Rohe-Preis, dem Preis der Europäischen Union, für zeitgenössische Architektur ausgezeichnet. Ist wirklich toll. Unbedingt hineinschauen, wenn ihr in Island seid. Mitten im Stadtzentrum erstreckt sich der Tjörninsee, an dessen Ufer nicht nur das Rathaus und einige prachtvolle Villen ihren Platz gefunden haben, sondern auch unzählige Wasservögel leben. Das kleine Gewässer gilt als einer der größten Brutplätze für Wasservögel im Südwesten von Island. In den Straßen in der Nähe des Sees trifft man auf einige schöne ältere Gebäude. Ihre Fassaden sind meist mit Blech verkleidet, das man aus der Ferne fast für Holz halten könnte. Die Fußgängerzone und Haupteinkaufsstraße Laugavegur präsentiert sich erfreulich bunt. Graffitis ziehen so manche Wand, sogar der Straßenbelag wurde farbenfroh aufgehübscht. Eisbären halten vor einem Geschäft Wache. Wendet man sich von der Fußgängerzone Hügel aufwärts, führt einen die Regenbogenstraße Skolavördustigur direkt zur Hallgrímskirkja. Sie ist mit ihrem 74,5 Meter hohen Turm eines der höchsten Gebäude des Landes und das Wahrzeichen Reykjaviks. Die an eine Rakete erinnernde Kirche wurde 1937 bis 1986 nach den Plänen von Architekt Gudjon Samuelsson errichtet und nach dem evangelischen Pfarrer Hallgrímur Pétursson benannt. Die Fassadengestaltung hat natürliche Basaltformen zum Vorbild. Das lutherische Gotteshaus bietet Platz für 1200 Gläubige. Bei meinem letzten Besuch in Island 2019 war es wegen einem Begräbnis geschlossen. Gestern konnten wir rein. Die Kirche ist innen erstaunlich schlicht gehalten. Einzig die in Bonn gebaute Orgel sorgt für Abwechslung im einheitlichen Weißgrau. Über die Frakastigur spazierten wir wieder hügelabwärts Richtung Fußgängerzone und stärkten uns in einer Bäckerei mit einer fantastisch schmeckenden Pekannuss-Karamellschnecke. Einfach köstlich. Ziemlich durchnässt. Mich hatte auf den letzten Metern am Straßenrand stehend ein vorbeirasendes Auto noch so richtig aus einer Pfütze geduscht, nahmen wir gegen 16.30 Uhr den Shuttlebus zurück zum Schiff. Meine abendliche Premiere lief hervorragend. Ich bin zufrieden. Reykjavik, 24. Juli. Es ist 19 Uhr durch. Gerade haben wir die Leinen losgeschmissen und uns auf den 711 Seemeilen oder 1317 Kilometer langen Weg nach Kirkwall auf den Orkney-Inseln gemacht. Das ist die größte Distanz, die wir auf dieser Tour zurücklegen. 2 Seetage sind dafür veranschlagt. Nach unserer Probe machten Thomas und ich uns kurz nach Mittag per Shuttlebus wieder auf den Weg ins Stadtzentrum. Heute war es bewölkt, hat nur ab und an geregnet, aber ich fand's deutlich kälter als gestern. Ohne Wollmütze ging gar nichts. Wir spazierten von der Harper in Richtung Alter Hafen. Dort ist eine historische Lokomotive ausgestellt, die beim Bau des Hafens im Einsatz war. Witzig fand ich den Radelständer, aus Eisenketten gebaute Fahrräder. Da musste ich mich natürlich sofort draufschwingen. Mehrere Schiffe liegen auf dem Trockendock. Schon faszinierend, wie viel Schiff normalerweise unter der Wasserlinie liegt. Wir spazierten durch das Wohnviertel zwischen Altem Hafen und dem See Tjörnin. Hier findet man Einfamilienhäuser vom kleinen Holzhäuschen mit Blechfassade bis zur verwunschenen Villa. Street Art sorgt für zusätzliche Farbtupfer. Zurück im quirligen Stadtzentrum sahen wir uns in der Andalstræti Nummer 10 das angeblich älteste Haus der Stadt an. Auch das leuchtend rote Falkenhaus, das Falkerhus, mit seiner Giebelschnitzerei aus dem Jahre 1850 ist historisch interessant. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden hier Islands seltene weiße Gerfalken gehalten und an Europas Königshäuser exportiert. Heute beherbergt das Gebäude ein Restaurant. Der Hunger trieb uns in die Bäckerei in der Frakastigur, die wir gestern entdeckt hatten. Leider waren die überaus köstlichen Pekannuss-Karamellschnecken schon ausverkauft. Wir nahmen stattdessen pikante Zöpfe mit einer Chili-Käse-Füllung. Auch sehr gut, aber nicht so außerordentlich wie die Schnecken. Am Weg zurück zum Shuttlebus besuchten wir noch Ingólfur Arnarson, den ersten Siedler auf Island, einen Wikinger aus Norwegen, der Reykjavik einst seinen Namen gegeben hat. Rauchende Bucht. Und damit sind wir wieder am Anfang dieser Geschichte angelangt. Schönen Abend. Auf uns wartet noch die Arbeit. Auf See, 26. Juli. Immer noch auf dem Weg zu den Orkney-Inseln. Zwei weitere Premieren sind draußen. Gestern am Nachmittag spielten wir den ersten Teil unserer Kinderlesung. Am Abend hatten wir dann mit unserer Komödie Premiere. Das Theater war mehr als voll. Die Leute standen sogar an den Seiten. Es war ein schöner Erfolg. Das Publikum total begeistert. Wir bekamen jede Menge Applaus und wurden auch heute, als wir am Schiff unterwegs waren, schon mehrfach angesprochen und gelobt. Das ist schön. Die heutige Premiere, die ich mit den Tänzern im Großen Haus spiele, entfällt schon wieder. Dieses Mal nicht wegen Seegang, sondern weil sich eine Tänzerin gestern auf Kabine verletzt hat. Also dann erst auf der nächsten Reise mit unserer Cast. Die Tänzer und Sänger wechseln ja am 29. in Bremerhaven. Auf See, 28. Juli. Der letzte Seetag dieser Reise. Wir sind auf dem 513 Seemeilen oder 950 Kilometer langen Weg von Kirkwall nach Bremerhaven, wo diese, unsere erste Reise, morgen zu Ende geht. Insgesamt sind wir 2879 Seemeilen oder 5332 Kilometer durch den Nordatlantik und die Nordsee geschippert. Ganz ungewohnt, dass man jetzt wieder kurzärmelig an Deck gehen kann. Es ist deutlich wärmer geworden. Eben komme ich von der Probe für den zweiten Teil unserer Familienlesung. Am Nachmittag haben wir Premiere. Gestern waren wir in Kirkwall, der Hauptstadt der Orkney-Inseln. Wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter. Den ganzen Tag schien die Sonne. Es war angenehm warm, so 18 Grad. Schon oft bin ich mit meiner alten Firma an den Orkney-Inseln vorbeigefahren, immer auf unserer Reise über den Atlantik nach Amerika. Noch nie hatten wir dort anlegen können, weil das Wetter immer zu schlecht war. Aber gestern, echt ein Traum. Die Inseln sind so schön. Bin ganz hin und weg. Die Orkney Islands gehören zu Schottland und bestehen aus 68 kleineren Inseln und der Hauptinsel Mainland. Der Archipel erstreckt sich zwischen dem 58. und 59. Grad nördlicher Breite. Das entspricht der geografischen Höhe von St. Petersburg und Südgrönland. Die Ausdehnung beträgt knapp 50 Kilometer Ost-West und 85 Kilometer Nord-Süd. Von den 990 Quadratkilometern Fläche entfällt mit 492 Quadratkilometern ziemlich exakt die Hälfte auf die Hauptinsel The Mainland. Woher der Name Orkney kommt, ist nicht eindeutig geklärt. Forscher gehen davon aus, dass in der lateinischen Bezeichnung für die Inseln, nämlich Orcades, das keltische Wort Ork steckt, was junger Eber bedeutet. Vielleicht ein Stammesname. Norwegische Eroberer fanden darin eine lautliche Verwandtschaft mit ihrer Bezeichnung für Seehund, nämlich Orken. Sie nannten die Inselgruppe Orkneyjar, Seehundinseln. Fakt ist, dass die Namen aller wichtigen Inseln, außer dem der Hauptinsel Mainland, auf Ei enden. Das leitet sich von dem altnordischen Wort für Insel ab. Das deutsche Wort Eiland hat dieselbe Wurzel. 20 der vom Atlantik und der Nordsee umgebenen Inseln sind bewohnt. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 21.000. In der Hauptstadt Kirkwall leben rund 9.000 Einwohner. Obwohl die Inseln so fern von allem im Nirgendwo liegen, wurden sie schon vor circa 5.000 Jahren besiedelt. Die Bauwerke der ersten Siedler auf Mainland sind seit 1999 unter dem Namen Heart of Neolithic Orkney UNESCO-Weltkulturerbe. Die ersten Siedler kamen nach der Eiszeit. Damals gab es vermutlich noch eine Landverbindung zum schottischen Festland. Diese ersten Siedler hinterließen großartige prähistorische Monumente, aber keine schriftlichen Aufzeichnungen. Der Meeresspiegel stieg an, die heutige Außenlinie der Inseln entstand. Zwischen 2500 und 700 vor Christus sind keine Bautätigkeiten nachgewiesen, als ob die Menschen wieder verschwunden wären. Um 700 vor Christus entstehen die sogenannten Earth Houses, Rundhäuser. Ab 780 nach Christus beginnen die Wikinger, sich auf den Orkneys niederzulassen. Sie sehen in den Inseln eine fruchtbare und sichere Basis vor der schottischen Küste. Dank des dem Golfstrom geschuldeten milden maritimen Klimas auf den Orkney Islands gedeihen hier auch zahlreiche wärmeliebende Pflanzen. Jahrhundertelang sind die Orkneys genauso wie die Shetlandinseln und Nordschottland in norwegischer Hand. Die Geschichte der norwegischen Herrscher, der sogenannten Jarls, ist in der Orkneyinga-Saga aufgezeichnet. 1468 verpfändet König Christian I. von Dänemark, Norwegen und Schweden die Inseln als Sicherheit für die Mitgift seiner Tochter. Prinzessin Margaret, the Maid of Norway, heiratet König Jakob III. Von Schottland, James III. Doch die Schuld wird nicht bezahlt und Schottland annektiert 1472 die Orkney-Inseln. Als Earldom Orkney werden sie eine abgelegene und wenig beachtete Provinz Schottlands. Außerdem führen die Schotten das Clansystem auf den Inseln ein, die zuvor gemeinschaftlich bewirtschaftet wurden. Die heutigen Orkney-Insulaner sind vorwiegend Bauern und besitzen meist auch ein Boot, um nebenbei ein bisschen zu fischen. Interessant ist auch die Sprache auf den Inseln. Amtssprache ist natürlich Englisch. Im täglichen Umgang wird aber auch Orcadian gesprochen. In diesem Dialekt haben sich in Aussprache, Vokabular und auch Grammatik Reste einer alten skandinavischen Sprache erhalten, des Norn. Diese Sprache wurde zwischen 800 und 1700 nach Christus gesprochen, ist aber im Laufe des 18. Jahrhunderts ausgestorben. Wir hatten gestern bis 10.30 Uhr noch eine Probe für unsere abendliche Premiere. Sofort danach zogen wir uns um, schnappten den Rucksack und waren auch schon draußen. Der Shuttlebus brachte uns ins Stadtzentrum. Der Kreuzfahrthafen liegt circa 4 Kilometer außerhalb von Kirkwall. Städtische Busse verkehren regelmäßig zwischen dem Schiff und der Stadt, kostenlos. Wir schafften es tatsächlich, den Überlandbus X1 um 10.56 Uhr zu erreichen. Hätten wir nicht gedacht. Der nächste Bus eine Stunde später wäre zu spät gewesen, denn unser Zeitbudget war mal wieder begrenzt. Und so zockelten wir gemütlich über Mainland. Die Landschaft ist unglaublich schön. Hügel, der höchste Berg der Insel, der Ward Hill, ist gerade mal 270 Meter hoch. Wogende Felder, saftig grüne Wiesen, auf denen Schafe und Kühe weiden, abgegrenzt von sorgfältig errichteten Steinmauern. Ein Blütenmeer, wohin man sieht. Einsame Bauernhöfe, Seen, Meeresbuchten. Sehr ursprünglich und idyllisch. Einfach wunderschön. Nach einem kurzen Abstecher in das kleine Hafenstädtchen Stromnes und gut 50 Minuten Fahrt erreichte der Bus unser Ausflugsziel für den gestrigen Tag, den Ring of Brodgar. Der Steinkreis stammt aus dem späten Neolithikum bis zur frühen Bronzezeit. Man weiß nicht genau, wie alt er ist. Die einzig gesicherten Daten stammen aus dem Graben, der den Steinkreis umgibt. Der wurde wohl zwischen 2600 und 2400 vor Christus ausgehoben. Dieser Graben ist bis zu 4 Meter tief und 10 Meter breit. Etwa 4700 Kubikmeter Stein wurden abgetragen. Einst bestand der Ring aus bis zu 60 Steinen. Heute sind es nur noch 36. 21 davon stehen noch, 13 wurden wieder aufgestellt. Die Steine kommen aus mindestens 7 verschiedenen Orten der Insel Mainland. Wozu dieser Steinkreis einst diente, konnte noch nicht herausgefunden werden. Trotz intensiver archäologischer Forschung waren auf der inneren Plattform keine Hinweise auf Aktivitäten feststellbar. Auch weiß man nicht, wie lange es gedauert hat, das Monument zu errichten. Allein für den Graben wurden schätzungsweise 80.000 Stunden benötigt. Das entspricht der Arbeit von 100 Menschen, die 80 Tage lang 10 Stunden pro Tag arbeiten. Es kann aber auch sein, dass die Errichtungsarbeiten sich über einen längeren Zeitraum erstreckten. Der Stein ist roter Sandstein, entstanden im Devon, also vor rund 400 Millionen Jahren. Die Anlage ist übrigens doppelt so groß wie das jüngere Stonehenge. Am Rand des Rings of Hrothgar befinden sich vier große Hügel, die aus der Bronzezeit stammen. Der Ort ist wirklich beeindruckend, sehr geheimnisvoll. Was diese alten Steine wohl erzählen könnten, wenn sie könnten? Sogar noch mehr überwältigt als vom Kulturdenkmal war ich von der Landschaft, in die der Ring of Hrothgar gebettet ist. Niedrige Hügel, dicht blühende Wiesen und zwei Seen, der Stennis-Loch mit Brackwasser und der Harrey-Loch mit Süßwasser. Vom Ring of Hrothgar wandert mir so 15 Minuten über die Wiesen weiter zu den Standing Stones of Stennis. Die sind älter als der Ring of Hrothgar. Von den einst 11 Steinen stehen heute noch 4. Man nimmt an, dass hier einst Zeremonien durchgeführt wurden. Eigentlich gibt es bei den Stones of Stennis keine Bushaltestelle, aber man kann sich einfach an den Straßenrand stellen und den vorbeifahrenden Linienbus per Handzeichen stoppen. Völlig unkompliziert. Kurz nach 14 Uhr waren wir in Kirkwall zurück. Kirkwall liegt an einer weiten Bucht an der schmalsten Stelle der Insel Mainland. Es ist Hauptort und Verwaltungssitz der Orkney-Inseln. Der Name Kirkwall ist altnordischen Ursprungs und wird bereits 1046 in der Orkneyinga-Saga der Wikinger erwähnt. Der ursprüngliche Name lautete Sirtjovagr, was Kirchenbucht bedeutet. Das bedeutendste Bauwerk der Stadt ist die St. Magnus Cathedral. Die aus rotem und gelbem Sandstein erbaute Kirche wird auch das Licht des Nordens genannt. Sie ist die einzige Kathedrale Schottlands, die die Reformation unbeschadet überstanden hat. Ihre Baugeschichte erstreckt sich über mehrere Jahrhunderte. Den Grundstein legte Jarl Rognvald 1137. Er widmete das Gotteshaus seinem Onkel, dem 1116 auf Eglissee ermordeten Graf Magnus Erlandsson. Beide Jarls sind übrigens in den Säulen des Chores der Kirche begraben. Fertiggestellt war das 75 Meter lange Kirchengebäude Ende des 15. Jahrhunderts. Ursprünglich gehörte St. Magnus oder St. Magnus zur Erzdiözese von Nidaros, Trondheim, in Norwegen. Als die Orkneys 1468 zu Schottland kamen, übergab der schottische König Jakob III. Die Kathedrale nach einigen Jahren an das Volk von Kirkwall. Nach der schottischen Reformation im Jahr 1560 fanden protestantische Gottesdienste in der Kirche statt. Heute hält in der Kathedrale die schottische Landeskirche ihre Messen ab. Das Gebäude steht aber allen christlichen Glaubensgemeinschaften zur Verfügung. St. Magnus ist das Herz der Stadt. Sie prägt die Silhouette der Stadt wie kein anderes Gebäude. Der rote Sandstein sticht leuchtend aus dem Grau der Stadthäuser hervor. Ein alter Friedhof umgibt das Gotteshaus, mächtige Portale führen ins Innere. Ich fand die Kirche unglaublich beeindruckend. Massive normannische Säulen prägen das Kircheninnere. Das Gotteshaus sieht unglaublich alt und archaisch aus. Bunte Glasfenster, die zum Teil Personen der norwegischen Geschichte zeigen, sorgen für stimmungsvolles Licht. Das Chorgestühl ist aus Holz geschnitzt, an den Seitenwänden alte Grabsteine. Im Kapitel so mancher Säule tummeln sich Drachen und schaurige Figuren. Eine Besonderheit, das sogenannte Mordbrot, eine hölzerne Totentafel aus dem 17. Jahrhundert. Sie gehört zu den ältesten ihrer Art in Schottland und zeigt ein Skelett im Leichenhemd, das ein Stundenglas und einen Spaten trägt. Einzigartig auch das sogenannte Marwicksloch an der Südwand der Kathedrale. Neben bunten Fenstern gibt es eine Öffnung in der Wand mit einem Steinbogen. Hier befand sich einst ein Verlies, dessen Zugang im Raum darüber lag. Frauen, die als Hexen angeklagt waren, wurden hier gefangen gehalten. Krass. Schon lange hat mich keine Kirche so fasziniert wie die St. Magnus Cathedral. Direkt gegenüber der Kirche, in der Broad Street, liegt das Rathaus der Stadt, die Town Hall, ein schlossartiges Gebäude. Die Macht konzentrierte sich auf einem kleinen Platz. Die Häuser im Stadtzentrum sind so gut wie alle aus Stein und somit in unterschiedlichsten Grautönen gehalten. Auf der anderen Seite der St. Magnus Cathedral, in der Palace Street, liegen der Bishop's und der Earl's Palace, beide nur mehr Ruinen. Man kann aber immer noch erahnen, dass sie einst imposante Paläste gewesen sein müssen. Der Bischofspalast, von dem noch ein monumentaler Rundturm erhalten ist, entstand Mitte des 12. Jahrhunderts, ungefähr zur selben Zeit wie die Kathedrale. Ein Bischof war im Mittelalter ein mächtiger Mann, der eine entsprechende Residenz benötigte, in der er auch königliche Gäste empfangen konnte. Der Earl's Palace wurde zwischen 1601 und 1606 im Auftrag von Patrick Stewart, Earl of Orkney, errichtet. Architekt Andrew Crawford entwarf eines der schönsten Renaissancegebäude Schottlands, das auch den Bischofspalast mit einbezog. Heute stehen davon noch ein paar Außenwände mit Türmen und Erkern. Abschließend bummelten wir noch ein bisschen durch die Albert Street, die Fußgängerzone von Kirkwall. Auffallend dort das weiße Zollgebäude, dessen Wappen ein Einhorn ziert. Der eine oder andere Innenhof lohnt auch einen Blick. Liebevoll sind Blumen zu einer grünen Oase arrangiert. Eine rote Telefonzelle mitsamt rotem Postkastel darf natürlich auch nicht fehlen. Obwohl wir erst um 21 Uhr die Leinen losmachten, mussten wir um 15.30 Uhr zurück an Bord sein. Am Abend erwartete uns eine besondere Vorstellung. Da lesen wir zu einem exklusiven Dinner Geschichten von Roald Dahl. Tja, meine Lieben, das war unsere erste Reise. Ein paar Premieren sind noch offen. Mal schauen, was die nächste Tour bringt. Auf alle Fälle ein Wiedersehen mit ganz lieben Menschen. Freunde von zu Hause steigen als Gäste auf. Wir freuen uns schon sehr. Alles Liebe aus der Nordsee. Unglaublich, wie viele Bohrinseln es hier gibt. Eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge unternehmen wir auf den Orkney Islands eine wunderschöne Küstenwanderung, erkunden Greenock und Belfast und wandeln in Southampton auf den Spuren der Titanic. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.